Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Hikes. Sicherheit und Komfort für jeden Feuerwehreinsatz mit dem Einsatzstiefel Fire Eagle und Fire Hero. Alle Infos bei eurem Feuerwehrfachhandel.
Großbrandereignis bei einer Recyclinganlage in Nussdorf-Deppernd. Fenster und Türen schließen. Das ist die Warnmeldung, die plötzlich auf den Handys der Bevölkerung aufpoppt. Das ist der erste AT-Alert überhaupt für den Bezirk Lienz und gleich auch eine Zivilschutzwarnung für viele Gemeinden in Osttirol. Am Brandort kommt es zu einer gewaltigen Explosion. Trümmerteile fliegen durch die Luft und die Einsatzkräfte müssen sich kurzzeitig sogar zurückziehen. Eine Rauchsäule steigt in den Himmel auf, Kilometer hoch, und gleich nebenan auch ein wichtiges Umspannwerk. Dieses Umspannwerk versorgt die gesamte Region mit Strom. Und mitten in den Flammen, da steht sogar ein großer Hochspannungsmasten. Robotisierte Löschfahrzeuge kommen, der ÖBB-Löschzug rollt los und 72 Feuerwehren rücken an. Fast 1000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Ich bin Marcel Kilic und wir sprechen in dieser Folge über diesen Großeinsatz vom Juni 2025 und wir sprechen darüber, wie man bei all dem Chaos überhaupt noch Überblick behalten kann. Bei uns ist der Tiroler Landesfeuerwehrkommandant, Landesbranddirektor Jakob Unterladstätter. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Und auch bei uns ist natürlich der Feuerwehreinsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Nussdorf-Deppernd, Bezirksverwalter Christian Brugger. Schön, dass du da bist.
Hallo.
In Österreich gibt es um die 8.300 Zivilschutz-Sirenen. Was es seit ein paar Jahren aber auch gibt, das ist AT-Alert, ein Bevölkerungswarnsystem, das auf einer Mobilfunktechnologie basiert, Cell Broadcast. Damit kann man die Bevölkerung einer gewissen Region vor Gefahren warnen. Welche Gefahr ging da konkret für die Bevölkerung aus?
Ja, wir haben eben, wie gesagt, über AT-Alert gewarnt, die Fenster und Türen geschlossen zu halten und auch in den Häusern zu bleiben. Es war natürlich eine massive Rauchentwicklung bei dem Brand und dadurch hat man entschlossen, das erste Mal eigentlich im Bezirk Lienz den AT-Alert auszulösen.
Der erste AT-Alert ist eigentlich schon einmal ausgelöst worden aufgrund von der Rauchentwicklung, da es sich um einen Brand in einem Recyclinghof gehandelt hat und natürlich starker Rauch war. Und wir haben das Problem gehabt mit drehendem Wind beim Einsatz, dass sich das immer wieder in alle Richtungen entfacht hat am Anfang. Und deswegen ist eigentlich der AT-Alert relativ schnell ausgelöst worden und dann in Folge natürlich mehrmals aufgrund von gewissen Einsatzfakten oder Strukturen.
Beginnen wir mal ganz von vorne. Jeder Einsatz, egal wie groß er ist, beginnt einmal mit einer Alarmierung für die örtliche Feuerwehr. Christian, was ist da alarmiert worden genau? Habt ihr da bei der Anfahrt schon gewusst, was euch da erwartet?
Naja, es ist ein bisschen komplex, das Ganze. Am Samstag, den 28.06. war es eigentlich ja so, dass wir den Einsatzbereich eigentlich an unsere Nachbarfeuerwehr abgeben haben und wir sind dann eigentlich parallel alarmiert worden, die Nachbarfeuerwehr Dölsach und Nussdorf-Deppernd. Wir sind mittels Pager alarmiert worden in Nussdorf-Deppernd, weil es sich um einen Brand im Freien gehandelt hat bei Erstmeldung. Und da ist bei uns Pager-Alarmierung und auf der Anfahrt hat man eigentlich schon festgestellt, dass es sich doch um was Komplexeres handelt, weil das Thema ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass im Recyclinghof was war. Und wir sind dann runtergefahren und haben dann eigentlich parallel, die Feuerwehr Lienz ist dann mit alarmiert worden, die Stadtfeuerwehr, und waren dann eigentlich zu dritt gleich einmal an der Einsatzstelle mit drei Feuerwehren.
Christian, erzähl uns vielleicht von den ersten Minuten. Was hast du da bei der Erkundung erlebt?
Ja, die ersten Minuten war, dass es sich um einen Brand eines, sage ich, Müllhaufens gehandelt hat. Wir haben dann einmal müssen schauen, was für ein Ort. Es war teilweise PVC und Aluminium, weil es ist ja mit der hetzigen Trennung auch schon nicht mehr trennbar, sondern sage ich alles in einem. Haben dann eigentlich einen Schaumangriff aufgebaut, wie wir es immer tun, und haben probiert, das einzudämmen. Und das haben wir dann in weiterer Folge, haben wir den Einsatz gleich mal in drei Abschnitte geteilt. Sprich, wir haben von zwei Seiten den Brand bekämpft und von der hinteren Seite probiert, die Halle zu schützen von der Firma.
Der eigentliche Einsatzerfolg, der hat sich dann aber nicht so schnell eingestellt, wie erhofft.
Naja, der Einsatzerfolg war hauptsächlich sage ich, aufgrund vom drehenden Wind relativ problematisch, dass uns das Feuer immer wieder entfacht hat. Es hat dann zwischenzeitlich schon einmal ausgeschaut, wie wenn wir es unter Kontrolle haben. Und das war dann auch, sage ich, so, dass wir immer wieder drehenden Wind gehabt haben und das wieder ein bisschen ausgebrochen ist. Aber es hat eigentlich ausgeschaut, wie wenn wir es da löschen würden.
Jakob, was ist dann der Moment, wo man als Landesfeuerwehrkommandant sagt, das ist ein Einsatz, da fahre ich vielleicht persönlich hin?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich sage jetzt einmal, so wie ich es mitgekriegt habe, wir sind mitalarmiert worden im Landeskommando. Das ist bei uns so hinterlegt, wenn ab 3 Feuerwehren zum gleichen Einsatz alarmiert werden, dann werden wir bei Betscher mitalarmiert. Ich habe auf das auch für nachher, sage ich jetzt einmal, grob eine Viertelstunde Spada, 20 Minuten Spada mit dem Bezirksfeuerwehrkommandant Stellvertreter, mit dem Oberlacher Hans, telefoniert. Sagt, ah, alles gut, wir haben alles unter Kontrolle. 10 Minuten, Viertelstunde wird er weg sein. Sag ich, ja, super, alles gut, passt. Wir haben ja zugleich in seinem Landes, Feuerwehrjugendleistungsbewerb gehabt in Innsbruck, wo ich natürlich anwesend gewesen bin. Hab nachher eine Stunde später nur mal eine Meldung gekriegt, unter Anführungszeichen, beziehungsweise mit einem Kameraden geredet und habe ihm dann auch gefragt, was für Ausmaß da jetzt mittlerweile eingetreten ist in Nussdorf-Deband, und auf das auf haben wir dann gesagt, ja, okay, wir müssen jetzt schauen, dass vom Landeskommando natürlich so schnell wie möglich einer rüberkommt. Das war noch unser Landesfeuerwehrinspektor, der René Staudacher, weil, wie gesagt, ich habe noch die Schlussveranstaltung um 18 Uhr noch machen müssen in Innsbruck für die Feuerwehrjugend und bin dann anschließend mit dem Auto gefahren und war circa um 21.30 Uhr nachher erst im Einsatz. Aber bis dahin, wo der Landesfeuerwehrinspektor hinten die Dringlichkeit davon, glaube ich, lasst sich abschätzen, der ist sogar mit dem Hubschrauber rübergeflogen worden, weil es einfach zeitlich, ich meine, wir haben eine Anfahrt auf Osttirol circa 2, 2,5 Stunden von Innsbruck weg. Und aus dem Grund hat das Land Tirol auch entschieden, dass der Hubschrauber kommt, dass der einen Landesfeuerwehrinspektor mitfliegt.
Dieses System mit dem Landesfeuerwehrinspektor, das gibt es nicht in ganz Österreich. Jakob, erzähl uns vielleicht auch, welche Aufgabe hat der Landesfeuerwehrinspektor? Wie funktioniert dieses System in Tirol?
Ja, der Landesfeuerwehrinspektor ist eigentlich eine bestellte Person, ist zuständig im Land Tirol, sage ich jetzt mal, für die Finanzmittel, für die Finanzierungen, macht dann im Land Tirol, wenn jetzt Ankäufe getätigt werden wie ein DLF, dann geht das natürlich alles über den Landesfeuerwehrinspektor, der genehmigt das nachher, werden die Gelder freigeben und ist eigentlich, sage ich jetzt mal, ganz übertrieben gesagt, das Aufsichtsorgan. Und ich als Landesfeuerwehrkommandant habe eigentlich die Aufgabe, mit den Feuerwehren im Land Tirol das zu regeln, dass das alles funktioniert. Und da sind eben zwei unterschiedliche Personen, einmal der Landesfeuerwehrkommandant und auf der anderen Seite der Landesfeuerwehrinspektor. Wobei ich sagen muss, wir stimmen uns mehr oder weniger täglich ab. Wir haben da einen sehr guten Austausch und ich glaube, das funktioniert in Tirol sehr gut.
Wir haben eine Frage bekommen über Social Media von der Hanna von der Freiwilligen Feuerwehr Inzersdorf im Kremstal. Sie möchte wissen, wie viele Feuerwehren, wie viele Einsatzkräfte waren da letztendlich dann vor Ort und alarmiert und wie habt ihr dieses, ich sage mal, diese Personallogistik auch gelöst? Zu welchem Zeitpunkt ist da dann wer nachalarmiert worden?
Ja, das ist eigentlich so, sind wir mit 3 Feuerwehren gleich vor Ort gewesen, haben dann nach und nach in unserem Abschnitt Feuerwehr nachalarmiert, eben um die Wasserversorgung einmal sicherzustellen und auch um das logistisch beziehungsweise zu planen können, haben wir nicht gleich den ganzen Abschnitt nachalarmiert, weil wir auch gesagt haben, wir haben das Problem, wenn da auf einmal alle, sage ich, Feuerwehren unseres Abschnittes dastehen, dass wir das auch nicht einteilen. Das haben wir eigentlich gezielt gemacht, haben dann auch um, sage ich, den ganzen Lienzer Talboden jetzt nicht komplett gut zu machen, Feuerwehren aus Motrei noch alarmiert und Strassen in erster Folge. Und es war dann so, dass eigentlich diese Feuerwehren gerade auf Anfahrt waren und haben zusätzlich noch eine Drehleiter aus Kärnten noch alarmiert, um auch im Bezirk Osttirol das mit den Drehleitern sicherzustellen. Und da ist eigentlich, sage ich, bis zu dieser Explosion ist so alarmiert worden. Und dann mit der ganzen Explosion hat sich das natürlich ein bisschen anders entwickelt. Insgesamt waren dann 39 Feuerwehren aus Osttirol im Einsatz, 7 Feuerwehren aus Kärnten, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Betriebsfeuerwehren Biokundl und Novartis Schaftenau, sowie der KHD zu Kufstein mit 11 Feuerwehren und der KHD zu Kitzbühel mit 13 Feuerwehren. Das war eigentlich feuerwehrseitig die Nachalarmierung und darüber hinaus war auch noch der ÖBB-Löschzug im Einsatz, weil das natürlich auch im Gleisbereich der ÖBB war, das Ganze.
Ja, ich glaube, man sieht da das Ausmaß schon. Es sind ja gesamt eigentlich 72 Feuerwehren im Einsatz gestanden mit 133 Fahrzeugen und mit 931 Mann, Frau, was da im Einsatz gestanden ist. Und das ist natürlich schon eine enorme Leistung, was da die ganzen Feuerwehren von Tirol gemacht haben. Da möchte ich mich auch persönlich gleich schon vorab einmal bedanken für den Einsatz. Auch bei dir, Christian, ich glaube, so einen Einsatz hat man hoffentlich gleich alle 100 Jahre einmal. Da darf ich auch nochmal Danke sagen und zugleich gratulieren. Du hast das perfekt gemeistert, weil ich mir, das muss man sich jetzt schon vorstellen, mit fast 1000 Mann und Frauen den Einsatz zu leiten über mehrere Tage, das Tag und Nacht. Ich glaube, Christian, geschlafen wäre ich auch nicht ganz viel haben. Ich habe die auch zwei, dreimal gesehen, da war ich eher auch ein bisschen ermüdet, sage ich jetzt einmal, wie wir halt alle gewesen sind. Aber da danke nochmal für das Engagement und für den super Einsatz, was du geleistet hast.
Ja, da muss ich ja gleich sagen, sicher, ich war der, was vorne gestanden ist bei dem ganzen Einsatz, aber ich habe einfach sehr viel Unterstützung gehabt von allen Seiten, sei es von meinen Abschnittskommandanten, von meinen Einsatzabschnittsleitern vom Land, angefangen über den Bezirk und so weiter. Und ich glaube, gerade bei sowas, wenn wir da gemeinsam so eine Einsatzführung machen, funktioniert das auch dementsprechend.
Ja, und das war auch perfekt organisiert. Und Christian, du hast jetzt einen vergessen, eine wichtige Person. Ich glaube, das ist dein Papa, der was immer im Hintergrund gestanden ist, was ich auch jahrelang oder jahrzehntelang vor dir Kommandant war. Man hat das gesehen, das Familiäre, und das macht mich jetzt auch als Landeskommandant stolz. Wie gesagt, ich bin ja selber 3 Tage auch im Einsatz gewesen, aber da hat man einfach gesehen, wie zusammengeholfen wird, auch wenn es nun so schwierig gewesen ist, die ganze Situation. Aber man hat einfach gesehen, die Kameradschaft, die passt perfekt, und somit, wie gesagt, bin ich stolz, dass ich da Landeskommandant sein darf.
Sehr, sehr schön zu hören, dass man das nach so einem großen und herausfordernden Einsatz dann auch so sehen kann. Christian, du hast einige Punkte erwähnt, auf die wir eigentlich alle gerne nach der Reihe eingehen können. Du hast von einer Explosion, von einer Detonation gesprochen. Auf einem Altstoffsammelzentrum, von irgendeinem kleinen Akku oder so, eine kleine Explosion hat man bei so einem Einsatz wahrscheinlich bald mal mittlerweile. Aber wovon wir hier sprechen, also auf den Videos, sind das wirklich einige Meter hohe Flammen, ja, und ihr musstet euch da auch zurückziehen. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, ich sag, wir alle haben das eigentlich so erlebt. Wir haben gerade eine Lagebesprechung gehabt, die zweite, und haben dann das Ganze eigentlich geklärt, wie wir weiter vorgehen, und waren dann eigentlich, sage ich, mehr oder weniger am Ende von der Lagebesprechung und haben gesagt, jeder geht wieder in seinen Einsatzbereich und arbeitet das ab. Und dann ist zu dieser Detonation gekommen, Explosion, und dabei muss ich sagen, es war auf den ersten Blick ein kleiner, sage ich, Vordings, und dann hat es richtig durch oder eine richtige Explosion stattgefunden. Was das genau war oder wie, wissen wir eigentlich bis dato nicht. Und ja, das haben sich dann Szenen abgespielt, sage ich, das war wie in einem Film, sage ich jetzt einmal ein bisschen.
Ist der Platz da evakuiert worden dann oder wie
ja, das war so, uns war relativ schnell klar, aufgrund von der Explosion, es sind dann auch Teile herumgeflogen, beziehungsweise auch Feuerteile, sage ich jetzt einmal in dem Sinn. Und es hat dann alle möglichen Stellen angefangen brennen am Gelände. Und dann war für uns relativ schnell klar, dass der Eigenschutz vorgeht. Und das habe eben mehrere Leute mir auch zugeschworen und sage ich, oder zugetragen, Eigenschutz, und wir sollen verschwinden auch. Und das war dann eine Entscheidung, dass wir gesagt haben, dieser Einsatzbereich fährt in die Richtung und der andere in die. Und auch wichtig bei der Sache, jeder soll schauen, dass er seine Leute hat, sprich die einzelnen Fahrzeuge abfragen, hat jeder jeden. Und das war am Anfang ein bisschen, sage ich, eine Challenge, das Ganze zu meistern, bis wir wirklich gewusst haben, es ist keiner vermisst, es ist keiner schwerer verletzt.
Wenn man zu dem Zeitpunkt aber nicht weiß, was da explodiert ist, kann man auch schwer sagen, ob noch weitere Explosionen stattfinden. Und irgendwann einmal, ja, muss man dann natürlich abwägen, ja, wann kommt man aus einer Deckung wieder zurück? Was waren da für dich Indikatoren, oder wie konnte man dieses Restrisiko da möglichst eindämmen und die Mannschaft wieder reinschicken?
Ja, die Indikatoren waren eigentlich in dem Sinne, dass wir uns relativ weit weg einmal gesammelt haben, alle zusammen auf einem Sammelplatz. Das war dann eher nördlich vom Gebäude, sage ich, oder vom Einsatzbereich weit weg. Und da haben wir uns neu gesammelt und dann auch zusammen mit dem Landesfeuerwehrinspektor besprochen, was ist uns jetzt unser primäres Ziel, nachdem wir sichergestellt haben, es seien keine Leute mehr von uns in Gefahr. Und das war eben Schützen der Nachbargebäude und einfach die Infrastruktur schützen von den ganzen.
Wir haben Videos auf Social Media gepostet, die verlinken wir gerne auch beim Podcast Player unter blaulichthelden.at/Folge-91. Da sieht man im Zeitraffer-Video dann, wenn die Nacht einbricht und der Wind geht, also dieser Wind, der sich ständig dreht, der ist da so schön zu sehen auch, weil dieser Rauch sich da wirklich verwirbelt und ins Land hineinzieht. Und es schaut für einen Moment aus, das fragt uns die Verena auch über Social Media, das schaut aus, als würde der Himmel brennen. Also ist das der Feuerschein, der von unten diese Partikel beleuchtet oder welches Phänomen war das? Also das habe ich persönlich auch selten in Videos so gesehen.
Ja, ich glaube, durch den Riesenfeuer, was da eben auf dem Recyclinghof gewesen ist, hat man halt das unter Anführungszeichen sehr weit gesehen. Ich bei der Anfahrt, wo ich vor Lee in Szene gekommen bin, hat man auch schon im Hintergrund alles so rötlich gesehen. Haben wir gedacht, oh, da wird es jetzt interessant werden bei dem Einsatz. Und so, glaube ich, hat sich halt das wiedergespiegelt. Und das war natürlich weit zu sehen. Es war ja relativ schönes Wetter generell. Aber ja, war natürlich jetzt durch die Rauchsäule natürlich auch nur mehr ein ganz verzerrtes, ganz eigenes, ein gruseliges Bild, möchte ich fast sagen.
Habt ihr da Reaktionen aus der Bevölkerung auch bekommen? Jetzt einerseits zur Zivilschutzwarnung, zum AT-Alert und generell Rückmeldungen nach so einem Einsatz? Das fragt der Florian auch über Instagram zum Beispiel.
Ja, natürlich hat es da einige oder sehr viele Anfragen gegeben. Natürlich jetzt über die Gemeinde, Einsatzleitung, über den Bürgermeister sind natürlich Fragen gekommen. Ich meine, es waren ja Schwimmbäder geschlossen. Es war unter Anführungszeichen ja 2 Tage lang der AT-Alert, Alarm außen. Es hat Leute gegeben, die haben angerufen, darf ich meinen Salat noch im Garten ernten, darf ich den noch essen? Die Landwirte haben angerufen, was passiert jetzt, darf ich das Gras noch mähen und da Halt rausmachen und. Da sind unzählige Fragen natürlich gekommen und natürlich auch, sage ich jetzt mal, schon eine Riesenbelastung auch für die Gemeinde im Hintergrund, wo es da natürlich schon sehr belagert worden sind mit Fragen, wo man natürlich auch nicht immer gleich die richtige Antwort gehabt hat, weil man ja selber nicht ganz genau gewusst hat, bis die Messungen durchgeführt wurden sind, wovon die Stoffe sind denn überhaupt dabei? Man hat jetzt gewiss der Recyclinghof, okay, das ist schon, sag ich jetzt mal, alarmierend, das Recyclinghof. Nur weiß man nicht genau, was ist da alles dabei, was sind von den Stoffen innen. Ich meine, man hat schon gesehen, okay, ein Hackschnitzelhaufen passt gut, Autoraufen passt auch gut, aber es war eine eigene Halle. Christian, vielleicht kannst du das besser erklären, wo ja eigentlich die Gefahr gut Lager gewesen ist. Und da glaube ich, wo ja längere Zeit, Christian, wenn ich richtig bin, ich war da noch nicht im Einsatz, aber auch nicht klar, was ist da alles dabei, ne?
Ja, es war eben auch mit den angesprochenen Gefahrengutlager, das war schon eigens abgesichert, wie sich das auch gehört, sage ich mal. Aber natürlich hat man nicht gewusst, was für eine Menge da jetzt genau drin sind und welche Stoffe. Wir haben selber das Glück, dass wir im Bezirk relativ einen guten Chemiker haben, sage ich, der was auch im Landesverband tätig ist. Und der hat uns da auch nützliche Tipps gegeben, beziehungsweise Inputs gegeben, wie wir da vorgehen können und wie wir das schützen können. Und was wir da vorher gesprochen haben mit der Leute einschicken und so weiter, das hat erst viel später stattgefunden. Wir haben eigentlich anfangs auch nur mit Roboter, sage ich, das Ganze bekämpfen können. Von außen wirklich weit weg, weil das war einfach zu unsicher, was passiert da bei der ganzen Sache.
Eines der robotisierten Einsatzfahrzeuge kommt aus eurem Bezirk Lienz, das andere kommt von der Freiwilligen Feuerwehr Radfeld im Bezirk Kufstein und ist mit dem KHD-Zug mit nach Osttirol angerückt. Da gibt's einige Videos, posten wir auch auf Social Media und verlinken wir gerne unter blaulichthelden.at/Folge-91. Da sieht man, wie neben diesen robotisierten Einsatzfahrzeugen auch der ÖBB-Löschzug anrollt. Was ist der ÖBB-Löschzug genau? Wieso war der bei euch im Einsatz?
Ja, der ÖBB-Löschzug ist eigentlich ein Zug, was auf Gleisen ist, was eine bestimmte Wassermenge hat und der was einen relativ großen Werfer drauf hat da, um, sage ich, von weiter weg was löschen zu können, unter anderem. So ist mir das eigentlich das Bild in Erinnerung.
Also neben der Einsatzstelle, da verlaufen Gleise und dort war eben dieser ÖBB-Löschzug unterwegs. Kann man sich vorstellen, wie Wasserwerfer auf einem Zug, die dann in die Brandlast hineinwerfen?
Genau.
Roboter in dem Sinn sind ja mehrere im Einsatz gewesen. Die waren auch unerlässlich und waren sehr, sehr wertvoll. Hat sich das jetzt auch natürlich wieder bewahrheitet und das Gute ist, diese Anschaffungen zu machen. Man muss sich das so vorstellen bei dem Feuer, es war ja eine enorme Hitzeentwicklung. Und mit dem normalen B-Schlauch ist teilweise das Feuer gar nicht zu erreichen gewesen, weil gar nicht so weit zu hingekommen bist. Deswegen waren jetzt auch die Wurfweiten dementsprechend wichtig. Und das, wie der Einsatzleiter, der Christian, schon gesagt hat, war eben einmal der Löschzug, wo einmal der Löschroboter von der Feuerwehr Radfeld und natürlich auch das GTLF, das hat eine Reichweite, circa eine Wurfweite von an die 100 Meter. Und dadurch war das natürlich sehr wertvoll, weil, wie gesagt, in den Einsatzbereich reinschicken die Leute, wie der Christian schon gesagt hat, war viel zu gefährlich. Wir haben einmal ein Problem gehabt mit der Stromleitung, wo es oben drüber geht, mit der 220 kV-Leitung, die was auch teilweise befeuert gewesen ist. Hat man nicht gewusst, heben die Leitungen nur oder fliegen sie alle Minuten einmal an. Wir wissen nicht genau, was passiert. Das war einfach viel zu gefährlich, die Leute da reinschicken. Und deswegen hat der Christian da richtig entschieden und gesagt, außer mit den Leuten, wir müssen schauen, eben mit dem Roboter, mit dem GTLF, dass wir da einfach das Feuer dementsprechend so gut wie möglich da bekämpfen. Und auf der anderen Seite, wo wir das Umspannwerk gehabt haben, haben wir natürlich auch das Problem gehabt, weil auch der Masten, da kann man sich vorstellen, ein Abspannmasten, der, wo es einmal die Stromleitung, glaube ich, Richtung Kärnten geht und einmal Richtung Italien. Und der Abspannmasten ist komplett befeuert gewesen über mehrere Stunden. Und da hatten wir natürlich noch ein großes Augenmerk drauf gelegt, dass wir den da kühlen, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, da sind 3-4 B-Rohre enden gewesen, wo es nur den Masten gekühlt haben, dass wir den aufrechterhalten, weil, hat uns auch der Netzbetreiber gesagt, wenn uns der Masten jetzt praktisch umfliegt, haben wir ein Riesenproblem, weil Richtung Kärnten sind, glaube ich, 9 Masten, aber nur Tragmasten, das heißt, der Abspannmasten, wenn es der umgeflogen war, dann knicken automatisch alle anderen 8 beziehungsweise 9 Masten in diese Richtung auch. Und in die eine Richtung, Richtung Italien, geht es, glaube ich, über Trischdach, über einem Wohngebiet geht die Leitung drüber und das war natürlich nicht vorzustellen, was da passiert war, wenn es der Masten umgekugelt gewesen war. Nicht? Und das war natürlich einer von unseren größten Herausforderungen und haben aber da, muss ich jetzt ehrlich sagen, nur mal 100.000 Schutzengel gehabt, allen zusammen, auch mit der ganzen Mannschaft, weil wenn man jetzt 900 oder fast 1.000 Mann, Frauen im Einsatz hat und Gott sei Dank, wir haben natürlich auch Verletzte gehabt, aber Gott sei Dank relativ leicht verletzt, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Und wenn man die Detonation oder die Explosion im Video sieht, dann weiß man das Ausmaß und wenn man da unter Anführungszeichen Pech gehabt hatten, da hat man sogar durch die rum können. Und da bin ich sehr dankbar. Wir haben da 100.000 Schutzengel gehabt und da ist uns alles beiseite gestanden. Und da bin ich schon froh, muss ich sagen.
Das kann ich mir vorstellen. Wie geht's den verletzten Mitgliedern heute?
Ich glaube, die sind großteils in ärztlicher Behandlung beziehungsweise in ambulanter Behandlung ist keiner mehr. Es sind bei gewissen Leuten noch Therapien oder irgendwas zu machen, natürlich, weil das eine oder andere Schleudertrauma und so weiter. Aber wie der Jakob schon gesagt hat, wir haben 1.000 Schutzengel wirklich gehabt bei der ganzen Sache, wenn man halt später darüber nachdenkt. Was für uns auch ein enormer Vorteil war, weil wir gerade davor über die Masten gesprochen haben, ist, dass ein Mitarbeiter des Netzbetreibers auch selber Feuerwehrkommandant ist und uns da auch sehr wichtige Inputs gegeben hat und auch immer wieder Feuerwehrmitglieder, sage ich, bei den ganzen Netzbetreibern sein und das ja wohl auch die Lage einschätzen haben können, was für uns natürlich der nächste wichtige Input war.
Also das ist die Stärke, die das ehrenamtliche Feuerwehrwesen in Österreich, glaube ich, hatte, dass man Mitglieder aus allen Bereichen hat, ja, von der Pressearbeit bis zur Energieversorgung kennt sich jeder in irgendeinem Bereich aus. Das kommt gerade bei so einem Einsatz dann raus, ich meine, wie ihr das beschreibt. Jetzt hat man so viele Baustellen, so viel Verantwortung und dann steht mitten auf diesem Gelände, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da steht mitten auf dem Gelände steht ein riesiger Hochspannmasten, der die Energieversorgung für ganze Gemeinden trägt. Ja, also welchen Stress man da als Führungskraft in so einem Einsatz hat, das kann man nur erahnen.
Ja, der Stress, sage ich, war mehr als vorhanden, sage ich, und das ist immer wieder. Aber man muss einfach sagen, man realisiert halt viel erst später. Aber natürlich war es uns klar, was da passiert und was da alles dran hängt. Und das ist einfach wirklich nochmal sehr, sage ich, wichtig, dass wir da einfach Schulungen haben und immer wieder Übungen für das Ganze. So ein Ausmaß kann man natürlich nicht üben, aber ich sage, das fängt bei der kleinen Übung an und das spielt sich dann in jedem Bereich wieder.
Und so ist man dann gewappnet für diese vielen Herausforderungen. Damit hast du die Frage vom Sebastian beantwortet, Freiwillige Feuerwehr Baltramdorf. Welche Herausforderungen waren besonders schwer zu lösen? Das ist wahrscheinlich die Überschrift dieser gesamten Podcast-Folge. Der Stefan von der Freiwilligen Feuerwehr St. Magdalena möchte mehr über Sonderfahrzeuge, Sonderequipment wissen. Da haben wir schon einiges aufgezählt, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Aber ihr habt Drohnenvideos, das heißt, Drohnen waren auch in der Luft.
Ja, wir haben relativ schnell erkannt, dass aufgrund des komplexen Einsatzgeschehens auch eine Nachalarmierung von Drohnen wichtig war. Da haben wir einerseits im Bezirk was vorhanden und andererseits auch natürlich vom Landesfeuerwehrverband die Drohne nachalarmiert. Durch diese Alarmierung haben wir uns wirklich ein Lagebild machen können, weil wir irgendwann immer in den Einsatzbereich reingekommen sind, vor allem mit Leid, und uns dann einen Überblick schaffen haben können, sage ich, erstens vor Ort und dann auch in weiterer Folge im Feuerwehrhaus, wo wir unsere Einsatzzentrale dann gehabt haben. Was spielt sich da überhaupt ab im Brandgeschehen?
Sind auf diesen Drohnen auch Wärmebildkameras drauf?
Da sind Wärmebildkamera drauf, einerseits Wärmebildkameras, andererseits natürlich die ganzen Fotoequipment, und ich habe ungefähr rings einfach auch, wo ich umgehe und so weiter nicht.
Ist auch vielleicht jetzt noch nur für die Nachbesprechung, was jetzt noch nächste Woche noch stattfindet, sehr wichtig, weil man sich auch die Entwicklung und alles genau anschauen kann. Ich meine, die Drohnen, wie der Christian schon gesagt hat, haben da eine sehr wertvolle Arbeit geleistet. Die sind bei solchen Einsätzen oder mittlerweile, die sind unverzichtbar. Das würde gar nicht mehr gehen ohne die Drohnen. Kann man sich zwar relativ schwer vorstellen, aber der heutigen Zeit ist das um und auf. Und speziell bei diesem Einsatz, wo die sehr wichtig, ohne die Drohnen hat das nie so funktioniert, weil du nicht einmal lokalisiert kannst in dem Gelände. Man muss sich ja vorstellen, ich glaube, Christian, wenn ich richtig bin, das Gelände, man ist 6 oder 7 Hektar groß. Das ist ja eine Riesenfläche, ne? Und die Drohnen sind Tag und Nacht in der Luft gewesen. Die haben auch natürlich die Mannschaften austauscht. Da sind 5, 6 Mal verschiedene Mannschaften wieder gekommen, haben das wieder übernommen. Wir haben dadurch natürlich eine super Dokumentation für alles zusammen. Und auch jetzt nur sehr wertvoll nachher für die Nachbesprechung, dass man sehen kann, wo sind wir, wo es entwickelt, zu welcher Zeit ist das passiert und wo ist das passiert. Ich glaube, das war da sehr, sehr wichtig.
Ja, wir haben da auch immer Entwicklung vom Brand zum Beispiel gesehen, speziell weil wir davor über die Wärmebildkameras geredet haben, wo wir Bereiche abgelöscht haben, wie hat sich's wirklich entwickelt, auch Stunden danach, wie weit sind wir, wie ist unser Löschfortschritt und wo gehen wir weiter vor?
Ja, ist ja immer wieder, Christian, glaube ich, eingespielt worden bei den Lagebesprechungen. Wir haben ja an die 2 Stunden ungefähr die Lagebesprechungen gehabt, haben da auch immer wieder die Live-Bilder dazu gehabt, haben auch noch beurteilen können, okay, da haben wir jetzt einen Löscherfolg erzielt, da vielleicht noch nicht so, auf das müssen wir uns jetzt konzentrieren oder welcher Bereich. Und das, wie ich schon gesagt habe, war sehr, sehr wichtig.
Sehr, sehr spannende Fragen schicken auch der Merlin und von der Freiwilligen Feuerwehr Alpbach der Florian. Ihr hattet ja internationale Einsatzkräfte da, die Analytische Taskforce, kurz ATF aus Deutschland, Berufsfeuerwehr München. Das ist doch ein Hilfeleistungsersuchen Österreichs und koordiniert durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, also BBK, in Deutschland passiert. Habt ihr diese Sondereinheiten aus Feuerwehrsicht direkt angefordert oder ist das etwas, was über die Behörde, vielleicht über den Landeschemiker passiert ist?
Ja, dazu muss man sagen, ich meine, die haben Messungen durchgeführt. Es ist auch neben München nur die Berufsfeuerwehr aus Bozen angefordert worden mit verschiedensten Messgeräten. Das war am Sonntag am Abend, wo die noch eingetroffen sind und die Messungen durchgeführt haben. Die haben die ganze Nacht an verschiedensten Stellen gemessen, haben nachher die Analytik gleich gemacht. Die sind da natürlich perfekt aufgestellt. So was gibt's bei uns in Österreich meines Wissens noch nicht. Und angefordert worden ist das im Endeffekt über das Land Tirol, beziehungsweise zuerst über die BH, Bezirkshauptmannschaft Lien, Sozialgestimmt mit Land Tirol. Und auf das auf sind sie alarmiert worden, dass man Messungen hat, dass man nachher auch sagen kann, an die Bevölkerung, hallo, Entwarnung, so und so schaut's aus. Und ja, die Messergebnisse, wie gesagt, haben die teilweise gleich schon vor Ort nachher gemacht und sind am Montag, am Abend, glaube ich, noch wieder abgerückt, wo die Messungen abgeschlossen worden sind. Wobei jetzt auch laufend nur Grundwassermessungen gemacht werden, wo die Werte überprüft werden, dass da ja nichts passieren kann, beziehungsweise dass man weiß, dass das alles in Ordnung ist.
Jetzt, wo wir hier reden, ist der Einsatz Brand aus circa zwei Wochen her. Kann man da jetzt schon was Genaueres sagen? Welche Chemikalien waren da in der Luft? Oder ist das alles noch Gegenstand von Ermittlungen?
Das ist noch Gegenstand der Ermittlungen und da kann ich mir gar nichts Genaues sagen.
Ja, aber ich glaube jetzt die Messwerte meines Wissens nach, die waren alle in Ordnung, die haben keine Grenzwerte überschritten gehabt. Das ist jetzt mein Informationsstand. Aber ja, immer viel mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen.
Unabhängig davon ist natürlich so eine Brandlast und so eine gewaltige Rauchentwicklung natürlich immer ein Problem für Bevölkerung und auch für die eigenen Einsatzkräfte. Wir haben da eine Frage bekommen von Peter von der Feuerwehr Grafendorf. Der möchte speziell wissen, Atemschutzlogistik, Sammelplatz. Ja, wo positioniert man bei so einem Einsatzgeschehen einen Atemschutzsammelplatz, wo man sich dann relativ sicher des Atemschutzgeräts wieder entledigen kann, sich frisch machen kann, an Truppwechsel stattfinden kann. Wo positioniert man den? Gibt es da überhaupt einen geeigneten Ort?
Sein tut es auch so, dass wir eigentlich diese Atemschutzüberwachung im Laufe des Einsatzes ein paar Mal umstellen haben müssen. Dank der Feuerwehr Lienz bzw. vom Bezirksfeuerverband sind da Zelte vorhanden und so weiter. Wichtig ist da in dem Zusammenhang auch zu erwähnen, dass da wir ständig ein Rotes Kreuzfahrzeug vor Ort gehabt haben und Ärzte, auch um das Ganze zu überwachen aufgrund der, sage ich, Hitze des Feuers natürlich, aber auch der Hitze, sage ich, von der Temperatur. Es ist Hochsommer gewesen. Bei uns haben wir da schon auch Probleme gehabt, dass die Feuerwehrleute wirklich geschaut werden, dass die wieder atemschutztauglich sind bzw. fit sind, wenn sie nochmal reingehen. Und das ist dann eigentlich relativ gut zusammen mit der Atemschutzsammelstelle, die was wir in Lienz auch haben, logistisch umgesetzt worden.
Der Benjamin von der Freiwilligen Feuerwehr Gumpoldskirchen möchte auch von dir wissen, Christian, wie wurde da denn die Wasserversorgung sichergestellt? Also das eine ist Personal, das andere ist, wir brauchen Wasser.
Ja, die Wasserversorgung war, sage ich, ein bisschen Herausforderung und auch nicht, sage ich, weil in erster Linie haben wir gleich einmal daneben die Trau gehabt. Aber den ersten Wasserentnahmestellenplatz haben wir dann aufgrund der Explosion müssen auch verlassen, weil sich das da in dem Bereich befunden hat. Dadurch haben wir müssen eine längere Wasserversorgungsstrecke legen. Da haben wir natürlich dann einen Vorteil gehabt mit den Feuerwehren aus Kärnten in der ersten Nacht, die was uns da unterstützt haben, und die eigenen Feuerwehren aus Osttirol. In weiterer Folge am nächsten Tag natürlich die KHD-Züge aus Kufstein und Kitzbühel. Und dann haben wir auch natürlich noch eine zweite Wasserentnahmestelle gehabt. Das ist ein Dumpf, sage ich einmal, wo wir Wasser gehabt haben. Es ist auch ein Hydrantennetz vorhanden, aber natürlich in dem Einsatzaufkommen kann man sich vorstellen, wie viel man noch mit dem Hydrantennetz da macht, sage ich da richtet.
Ja, und man muss sich auch vielleicht die Dimensionen vorstellen. Wir haben jetzt erst schon gehört, dass wir Löschroboter im Einsatz gehabt haben, das ULF und das GTLF. Da muss man sich vorstellen, wie viele Druckkraftspitzen da im Einsatz wohnen, wie belastend das ist auch für die Gerätschaften, wo sind natürlich ja nur zig andere Zuleitungen auch noch gebraucht wurden, auch für die normale Mannschaft zum Löschen. Und das war natürlich schon eine Riesenherausforderung, wie viel unter Anführungszeichen Material da im Einsatz gewesen ist auch.
Kann man sagen, was dann letztendlich den Löscherfolg herbeigeführt hat? Ist es einfach diese Konsistenz, viel Mannschaft, viel Wasser, viel Equipment, oder hat das Wetter noch irgendwas beigetragen?
Ja, man muss sagen, ich glaube, am meisten hat beigetragen natürlich die Wasserversorgung und das Equipment. Das Wetter, muss man leider sagen, hat uns nicht in die Karten gespielt, weil Regen ist erst viel später gekommen. Wir haben eher auch noch am Schlusshaus hin das Problem gehabt, dass wir ein bisschen mit dem Wind Probleme gehabt haben, der was aber dann Gott sei Dank nicht mehr so gekommen ist, wie es zuerst ausgeschaut hat, weil da haben wir auch schon Überlegungen gehabt mit großen Sprinkelanlagen und die örtlichen Bauern da nochmal eine, sage ich, Kühlung von den ganzen nochmal vorzunehmen, natürlich auch wieder um die umliegenden Gebäude groß zu schützen, weil wenn es zu einem Funkenflug kommt, kann man sich auch vorstellen, was da nochmal passieren könnte.
Bei all den Herausforderungen, die da waren, habe ich gesehen, ihr hattet auch einige Medieninterviews, Medieninteresse war sehr groß. Nicht alle sind so gnädig wie der Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden, dass man sich zwei Wochen später zusammensetzt. Ja. Ihr habt minutenlange Interviews auch für den ORF gehabt in den verschiedensten Sendungen, auch beide gemeinsam gleichzeitig. Welche Erfahrungen konntet ihr da sammeln, wenn da Fragen gestellt werden, die man zu dem Zeitpunkt ja einfach vielleicht auch selber noch nicht beantworten kann?
Ja, ist natürlich immer eine schwierige Situation, weil ja tatsächlich sehr viele Fragen offen gewesen sind. Es war auch natürlich ein bisschen eine Herausforderung für den Christian oder auch für mich mit den Medien. Jetzt können wir natürlich unzählige Medien und Wellen wissen, wo wir, was, warum. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir müssen schauen, dass wir die Presse auch zufriedenstellen, die sollen ins Gerätehaus kommen, und da ist noch mehr oder weniger entweder der Einsatzleiter oder ich, einer ist immer vor Ort, dass wir die Presse natürlich auch zufriedenstellt, weil ich mir, man kann sich das eh vorstellen, man hat Informationen, teils ja, teils nein. Wenn man jetzt der Presse unter Anführungszeichen keine Termine gibt, beziehungsweise mit denen nicht redet, was tut die Presse? Die holt sich irgendeinen Feuerwehrmann, den was wir vielleicht jetzt nicht unbedingt wollen, und fragen den irgendetwas, und der ist ja vielleicht nicht einmal zu 100% informiert, wo es jetzt genau passiert ist, wie es passiert ist und. Und nachher glaube ich von meiner Seite aus, dass da noch nicht immer die richtigen Antworten geben werden. Und die Presse, natürlich brauchen wir sie, machen auch wichtige Berichte, absolut kein Thema, sind wir auch froh, dass wir sie haben. Aber man muss jetzt schauen, dass man die ein bisschen einordnet und nach mit denen das abarbeitet.
Verstehe. Lasst uns auch noch über das Thema mentale Gesundheit sprechen. Es gibt Einsatzszenarien, da kann man schon erahnen, dass das was mit der Psyche macht, dass das nachwirkt. Bei einem brennenden Altstoffsammelzentrum, da hat man das Thema mentale Gesundheit vielleicht einmal nicht primär am Schirm. Aber wenn man sich dann nochmal in diese Lage hineinversetzen, da kommt es zu Detonationen, da fliegen brennende Trümmerteile um die Ohren, da wird ein Rückzug angeordnet, man läuft mit Atemschutzgerät in voller Montur, vielleicht um sein Leben, vielleicht lässt man die ein oder andere Schlauchleitung da zurück. Da kann man sich schon vorstellen, wenn man das so betrachtet, dass das was mit einem macht. Was haben die Einsatzkräfte da erzählt? Wie haben die diese bangen Minuten erlebt?
Ja, ich glaube, wichtig ist, was wir am Anfang vom Podcast schon einmal geredet haben, dass wir eine Nachbetreuung gehabt haben. Und diese Nachbetreuung ist sehr wichtig, sage ich, weil vor allem, glaube ich, die Gespräche untereinander helfen da sehr, auch mit den Kameradinnen und Kameraden und auch mit den Leuten selber natürlich, mit der Bevölkerung und so weiter. Das sind einfach wichtige Gespräche und je mehr man über das redet, desto besser, glaube ich, arbeitet man das Ganze auch auf. Und wir haben natürlich den großen Vorteil in Tirol, dass das Thema Stressverarbeitung nach den Einsätzen in den letzten Jahren ein bisschen aufgerollt worden ist und wir da schon sehr gute Leute haben, was einem da auch betreuen und weiterhelfen. Und ich muss auch sagen, als Einsatzleiter, ich bin da einige Male auch von den Kollegen, was wir speziell in Lienz haben, kontaktiert worden. Und wir haben uns da eigentlich auch abgesprochen, wie machen wir das jetzt im Nachhinein für unsere Mitglieder.
Ja, darf mich da beim Christian anschließen. Bin natürlich auch sehr froh, dass wir das SVE-Team haben. Das heißt, die Stressverarbeitung nach belastbaren Einsätzen. Das haben wir letztes Jahr nur mal neu aufgerollt, beziehungsweise weitergebildet. Haben jetzt da die Teams, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, sind 18 Mann und Frauen und ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Man hat es jetzt im heurigen Jahr schon öfters im Einsatz gehabt. Nur jetzt natürlich, wie jetzt schon eingangs erwähnt worden ist, jetzt bei einem Großbrand, bei einer Recyclingfirma, wo ich angerufen worden bin und gefragt worden bin, ob wir das Team aktivieren sollten oder dürfen, ob wir sie nach Osttirol schicken können. Habe ich zuerst gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, was ist jetzt, fällt es ja nicht, keine Ahnung, das kann ja nicht sein. War ja nachher eben selber im Einsatz auch, habe da natürlich noch auch die 3 Tage mit sehr vielen Feuerwehrmitgliedern auch gekriegt im Nachgang. Was die da mitgemacht haben bei dieser Explosion, die haben kriegsähnliche Zustände, haben sie mir da erklärt. Da hat es leider noch geschnallt und die Trümmer sind immer angeflogen, hunderte Meter. Und da ist mir die Tragweiten eigentlich erst bewusst worden, wie wichtig, dass die Nachbetreuung für die Mitglieder ist. Und das, da stehe ich zu 100% dazu. Das braucht man und das sollen auch die Mitglieder vielleicht, jetzt unter Anführungszeichen, ist ja natürlich schwierig, wie erreiche ich meine Mitglieder nachher nur mal, weil der eine gibt vielleicht nie zu, dass es ihm nicht gut geht, weil er sagt, ich bin ja kein Weicher, das brauche ich nicht und. Aber ich glaube, da haben jetzt die ganzen Feuerwehrkommandanten oder Einsatzleiter oder Abschnittsleiter von den Einsätzen, wie es aufgeteilt gewesen ist, die haben gewusst, wer wo im Einsatz. Und ich glaube, wir haben da eine sehr große Reichweite gehabt, weil es wurden jetzt beim ersten Termin, wie ich schon gesagt habe, meine ich wohne an die 120 Mitglieder, was da betreut worden sind.
Ich könnte mir auch vorstellen, gerade die Angehörigen, ich meine, diese Videos im Jahr 2025 kursieren die bei WhatsApp schneller umher, als der Lebensgefährte, die Lebensgefährtin von dem Einsatz wieder zurückkommt. Ja. Im Atemschutzeinsatz kann man auch schlecht zurückschreiben und sagen, mir geht's eh gut. Ja. Also da sind wahrscheinlich ein paar bange Minuten dann bei den Angehörigen.
Ja, natürlich, das haben sie mir auch so erklärt. Immer theoretisch, sag ich jetzt mal, wo der Rückzug stattgefunden hat, sag ich jetzt mal, ganz übertrieben, habe ich schon die Zeit, dass ich meine Frau anrufe oder meine Familie. Nur, wir wissen, wir gehen in den Einsatz und jeder hat da nicht das Handy mit. Der läuft das Gerätehaus, zieht seine Hose, schmeißt eher seinen Kasten rein, legt sich die Einsatzbekleidung an und somit das Handy schon vergessen. Und nachher stehe ich draußen über die Bevölkerung. Das geht ja natürlich noch relativ schnell, also wie ein Buschfeuer umeinander, was jetzt da passiert ist mit der Explosion und. Und meine Familie weiß, ich war dabei im Einsatz und die melden mich aber nicht. Das sind natürlich, ja, schwere Minuten beziehungsweise lange Minuten, bis man einmal vielleicht recht einen Anruf kriegt, wo sich einer zurückmeldet und sagt, passt alles, mir geht's gut, bin noch im Einsatz, aber alles gut. Ich meine, das hört man natürlich noch schon sehr gern, nicht? Und ich meine, das hat man von vielen Mitgliedern eben gehört, wie ich schon gesagt habe, kein Handy mit, okay, passt schon, dann ruft halt der Kollege, aber die Frau wieder nicht erreicht und. Das sind auch schon Sachen im Hintergrund, wo man sich jetzt eigentlich bei einem normalen, sag jetzt einmal, Einsatz vielleicht gar nicht bedenkt, ne? Man sagt zwar immer wieder, super, und kommst gut heim, aber es ist halt nicht selbstverständlich, wie man da jetzt gesehen hat, bei einer so einem Ausmaß, dass das tatsächlich immer mit 1000 Schutzengeln angeht. Gott sei Dank.
Wenn man Schutzengel hat und die zu schätzen weiß, dann ist das natürlich ausgezeichnet. Schutzengel herborgen kann man schwer, aber was man machen kann, ist Erfahrung weitergeben. Was sind denn eure persönlichen Learnings? Gibt es Erkenntnisse, wo ihr sagt, das sollte ein Feuerwehrmann, das sollte eine Feuerwehrfrau von euch mitnehmen? Was würdet ihr gern weitergeben?
Ja, ich glaube, wichtig ist in dem Zusammenhang zu sagen, einfach fleißig weiterüben, wie wir es jetzt gehabt haben, alle zusammen schon und wirklich auf die Gefahren eingehen, was nicht nur in einem Abfall sein kann, sondern generell. Und ich glaube, wichtig ist da einfach als Mannschaft zu funktionieren, dann ist viel möglich.
Ja, ich darf mich vielleicht auch nochmal bedanken bei allen Feuerwehrmitgliedern aus Nordtirol, Osttirol, Südtirol, wie man gehört hat, die BF war kurz da und natürlich Kärnten. Christian, dir nur mal gratulieren für deinen perfekten Einsatz. Danke da nur mal. Darf mich auch bedanken beim Bezirksverband Lienz, wo ja alle im Endeffekt nachher anwesend gewesen sind. Es war natürlich Anfangsstadion ein bisschen schwierig. Da war der Bezirkskommandant Stellvertreter da, der Oberörlacher Hans. Der Bezirkskommandant war in Italien auf Urlaub. Der Bezirksinspektor war im Burgenland. Man sieht natürlich noch die Situation, wo sie das der Frage kommen, wie weit das jetzt da fällt. Natürlich alle angereist. Aber wie gesagt, da darf ich auch noch mal Danke sagen an den Bezirksverband. Es war im Prinzip alles perfekt organisiert. Gott sei Dank ist alles relativ gut ausgegangen. Und ich sage jetzt auf so eine Kameradschaft, wie da jetzt wieder gezeigt worden ist bei dem Rieseneinsatz, auf das bin ich als Landeskommandant stolz und darf nur mehr an alle Mitglieder Danke sagen.
Dann fassen wir zusammen, was es braucht. Kameradschaft und Zusammenhalt, gute Übungen und Ausbildungen und vielleicht auch noch den ein oder anderen Schutzengel. Den wünschen wir uns alle. Vielen, vielen Dank, Landesbranddirektor Jakob Unterlandstädter und Bezirksverwalter Christian Brugger. Vielen Dank, dass ihr uns bei diesem Ausnahmeeinsatz ein Stück weit hinter die Kulissen mitgenommen habt. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön für die Einladung.
Ich darf mich auch für die Einladung bedanken und wünsche natürlich allen Feuerwehrmitgliedern und alles Gute für sehnere weiteren Einsätze und dass auch alles so glimpflich rübergeht wie bei uns natürlich.
Ja, und damit auch vielen Dank an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Das war unsere allererste Einsatzberichterstattung aus Osttirol. Wenn ihr jemanden kennt, der oder die diese Folge unbedingt hören sollte, ganz egal ob Einsatzkraft oder vielleicht zivile Bevölkerung, teilt die Folge sehr gerne. Das geht ganz einfach über das Teilen-Icon in der Podcast-App oder ihr kopiert im Browser zum Beispiel die URL, dann ganz einfach per WhatsApp verschicken. In eurer Lieblings-Podcast-App könnt ihr Blaulichthelden auch ganz einfach kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr keine App nutzt, dann bestellt unseren E-Mail-Newsletter unter blaulichthelden.at/newsletter. Wir schicken euch dann die neueste Folge immer direkt in euren Posteingang. Damit sage ich vielen Dank fürs Dabeisein beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und gut wehr!